Ja, liebe Geschwister hier in Overath, ich freue mich, bei euch zu sein und danke auch für diese Einladung, bei eurer Freizeit dabei zu sein. Und ich habe schon wirklich Gemeinschaft genossen mit euch, das war herrlich, die letzten Tage. Auch habe ich schon die Grüße von Grammatingen weitergegeben, aber ich habe heute mit meiner Frau telefoniert, sie lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Ja, heute ist ja ein ganz besonderer Tag und da unterbreche ich meine Reihe im Philipperbrief und möchte heute über ein Thema sprechen, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Benjamin hat ja gesagt, dass Pfingsten der Geburtstag der Gemeinde ist. Das ist was Herrliches, Geburtstag feiern. Also ich gehe immer gerne auf Geburtstag, wegen Kuchen. Der schmeckt mir sehr gut. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Mann, der war befreundet mit einem Rabbi und seine Kinder haben geheiratet und er wurde zur Hochzeit eingeladen und er fragte den Rabbi, wie er so zu ihm kommt, ja. Und wenn man zum Geburtstag oder zur Hochzeit geht, ja, dann fragt man ja da auch genau, wo das stattfindet. Und der Rabbi hat gesagt, gehst halt die Straße geradeaus, dann links und dann gehst die Treppe rechts hoch und dann klopfst du mit dem Fuß. Dann hat er gesagt, warum soll ich mit dem Fuß klopfen? Dann hat er gesagt, du wirst doch nicht mit leeren Händen kommen, ja. Ja, wenn man zum Geburtstag geht, nimmt man was mit, ja. Aber das Interessante ist bei Gott, wenn er Geburtstag feiert, wie zum Beispiel Jesus geboren wurde, sind wir die Beschenkte. Wenn der Geburtstag der Gemeinde ist, wenn der Heilige Geist gekommen ist, sind wir die Beschenkte. Weil der Heilige Geist in unser Leben hineingekommen ist, er hat uns verändert und er hilft uns. Wir haben gerade so ein Gebet gehört, ich glaube, der Arthur hat gebetet. Wir können unser Leben nicht allein führen, aus eigener Kraft. Wir brauchen Hilfe. Und deshalb mein Thema heute: das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ohne den Heiligen Geist sind wir geistlich arm. Was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Ja, das Erste, was er tut, ist, wenn du noch kein Christ bist, er führt uns zu Jesus. Ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht gläubig werden. Der Heilige Geist steht in der Bibel, er überführt uns von unserer Schuld, er zeigt uns, was nicht stimmt in unserem Leben. Und er führt uns zum Gesetz und zeigt uns, wir können das Gesetz Gottes nie erfüllen, wir schaffen das nie. Die Bibel sagt, die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, sind wunderbar, perfekt. Aber in unserem Leben erkennen wir, wir schaffen die Gebote nicht zu halten. Stellt euch mal vor, ich nehme so ein dickes Eisen und versuche, dieses Klavier zu hebeln. Ja? Das Klavier wiegt ungefähr 200 Kilo. Und ich nehme als Drehpunkt eine Wassermelone. Da kann ich höchstens Melonensaft herstellen. Es zerplatzt durch unser Fleisch, unser Leben. Wir können nicht die 10 Gebote aus unserer Kraft halten, schaffen wir nie. Und deshalb ist Jesus gekommen. Er hat sie gehalten für uns. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Und er gibt uns den Heiligen Geist, der uns hilft, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist wunderbar. Also Christ zu leben aus eigener Kraft ist unmöglich. Das habe ich versucht als junger Mensch. Ich habe gedacht, also Christ sein, naja, vielleicht schaffe ich das. Dann habe ich erkannt, wenn ich ein bisschen älter geworden bin, ach, Christ sein ist ganz schön schwer. Und als ich dann in Verantwortung hineingenommen wurde in der Gemeinde, ich bin heute Ältester oder Pastor einer Gemeinde, dann habe ich gemerkt, es ist unmöglich, mit eigener Kraft das leben zu können. Ich brauche Gott, ich brauche den Heiligen Geist. Leider wird heute in vielen bibeltreuen Gemeinden nicht viel über den Heiligen Geist geredet, ein bisschen vielleicht aus Angst, ja, dass man da was Falsches dann lehrt und sagt oder weil man auch die charismatische Bewegung hier in unserem Land sieht und wie viele abheben oder so und man versucht sich über dieses Thema ein bisschen so hinweg zu retten. Aber ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir über den Heiligen Geist nachdenken. Und es ist ja die dritte Person der Gottheit. Wir glauben ja, dass Gott Dreieinigkeit hat, ja? Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich möchte heute mal so ein bisschen auf dieses Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben eingehen. Ich habe heute 2 Bibelstellen, die ich mit euch lese. Vielleicht kann man die auf die Folie tun. Die erste ist Römer 8, Vers 14 bis 16. Und die zweite Römer 8, 26 bis 27. Zuerst Römer 8, 14 bis 16, dort steht: Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr abermals fürchten müsstet euch, sondern ihr habt einen Geist der Knechtschaft, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, Entschuldigung, in welchem wir rufen, aber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der erste Punkt in meiner Predigt heute ist, der Heilige Geist leitet uns. Hier lesen wir in Vers 14 als erstes, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Was ist der Kontrast da, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen oder nicht vom Geist Gottes leiten zu lassen? Nun, ich denke, wenn wir uns von unserer alten Natur leiten lassen, dann ist das kein Leiten vom Geist Gottes. Und wenn Gott uns verändert, Dankeschön, dann leben wir in einer anderen Natur oder Gott hilft uns, anders zu leben. Ich möchte das mal nicht so abstrakt jetzt schildern mit Worten, sondern mal in unser Leben hineingehen. Zum Beispiel, wer oder was regiert in unserem Leben? Als erstes, unsere Zeit. Wie setzt du Prioritäten in der Zeit? Du bist vielleicht im Beruf, du hast Stress, du hast Druck, du hast Familie, Freunde, Gemeinde. Geben wir Jesus das Recht, über unsere Zeit zu bestimmen? Dass er auch mal uns da lenken kann? Dass unsere Uhr von Gott bestimmt wird und nicht wir bestimmen alles? Seneca hat mal gesagt, es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ja, wir können sehr viel Zeit vergeuden am Smartphone, ne? Also ich denke so, wenn die Greta so auf die Straße geht mit dem Klimaschutz, habe ich mir schon mal gedacht, wenn so alle Jungen mal ihr Smartphone abgeben würden, dann hätten wir schon mal einiges erreicht im Klimaschutz. Wir hätten viel Strom gespart, ja? Oder unsere Beziehungen, wie wir mit Menschen umgehen. Oft gehen wir mit Menschen um, dass wir denken, was bringt mir der oder was bringt mir die? Oder was kann ich von der oder von der bekommen? Aber mal die andere Frage, was so mal stellen, was kann ich dem anderen geben? Wie kann ich dem anderen helfen? Wenn wir uns vom Geist Gottes regieren lassen, dann können wir den anderen annehmen und ihm helfen. Oder worin investieren wir unser Geld? Wisst ihr, ich komme ja aus dem Schwabenland und das sind sehr sparsame Leute. Ne, im Schwabenland darfst du eins nicht tun, über Geld reden. Darf man nicht. Das ist wie so ein No-Go im Schwabenland, ja. Aber trotzdem redet die Bibel sehr viel über Geld und Jesus hat sehr viel über Geld geredet. Und ja, wir können ja viel uns anschaffen, viele Dinge uns leisten, ja. Aber meine Frage ist, was geben wir Gott, was ihm gehört? Und der Heilige Geist führt uns auch dahin, dass wir von dem, was er uns eigentlich gibt, dadurch, dass wir Kraft von ihm bekommen, um arbeiten zu können, was geben wir Gott zurück von dem, was er uns schenkt? Oder unsere Werte, wonach richten sich unsere Werte? Was ist unser Wertesystem? Was sind unsere persönlichen Überzeugungen? Zum Beispiel, du bist ein Mann und du siehst eine schöne, aufreizende Frau, ja? Und die geht dann an dir vorbei. Guckst du wieder hinterher? Ja, der zweite Blick ist oft der sündige Blick, sage ich mal so, ja? Oder wie gehen wir um mit pornografischen Filmen im Internet? Wie gehen wir damit um? Was interessiert uns da? Und ich denke, hier brauchen wir Hilfe. Als junge Menschen, aber auch als Ältere. Wenn man zwar an der Kasse steht beim Aldi und die Kassiererin ist unter Stress, hat einen roten Kopf und rote Ohren, ja, und die tippt und zieht die Sachen da durch und sie gibt dir einen Zehner zu viel raus. Dann bist du draußen und denkst, ach super, heute habe ich ein Geschäft gemacht, ne, oder so. Habe ich 10 Euro gewonnen. Nein, ich gehe zurück. Wenn ich vom Geist Gottes geleitet werde, gehe ich zurück und gebe diese 10 Euro zurück. Woran erkenne ich, dass ich geistlich bin? Also viele Leute sprechen ja so von Geistlichkeit. Ich habe mal von einem Missionar gehört, er hat Folgendes gesagt. Wenn du hungrig bist und vor einem vollen Teller Essen sitzt und gerade mit dem Essen anfangen willst, so die Gabel schon in der Luft, ja, und jemand zieht dir den Teller weg und du bleibst ganz ruhig, dann bist du geistlich. Seht ihr, das ist eine ganz andere Sache. Ja? Und hier steht in Römer 8, Vers 14, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Wir wollen als Kinder Gottes auch Gottes Gedanken denken und Gottes Taten tun. In Galater 5, Vers 17 steht, denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist wider das Fleisch, diese aber sind einander entgegengesetzt. Wir haben ein Problem, wenn wir so in unser Leben hineingehen und denken, ja, wir sind Christen, wir wollen Jesus Christus verherrlichen mit unserem Leben und wir stellen fest, da gibt es noch in unserem Leben eine alte Natur. Und die funkt uns immer entweder zwischen. Ich will ruhig bleiben und ausgeglichen sein. Und ich bin ja eigentlich ein sehr pünktlicher Mensch, ja, der, sagen wir mal, immer lieber 15 Minuten früher kommt zum Gottesdienst oder irgendwo hin. Und meine Frau genau das Gegenteil. Ne? Ich stehe schon mit dem Schlüssel in der Hand und sie sucht noch die passende Schuhe. Ne, so. Und dann bleib ruhig da, ne? Das habe ich gelernt, ja. Und manchmal beherrsche ich mich. Heute macht es mir nichts mehr aus, weil Gott mir da hilft. Er hat mich verändert auch an dieser Stelle. Aber es gab eine Zeit, da bin ich richtig hochgegangen, ja. Der Heilige Geist verändert uns, er hilft uns da. Der Heilige Geist wirkt an uns und versucht uns dazu zu bringen, den Versuchungen zu widerstehen und das zu tun, was Gott gefällt. Er hat ebenfalls einen Verbündeten, eine neue Natur in uns. Und das ist das Schöne. Der Teufel hat einen Verbündeten, ist die alte Natur in uns. Da versucht er immer anzudocken. Und Gott hat einen Verbündeten in uns, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Christen sind, die neue Natur. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. In unserem Leben gibt es was Neues, wenn wir Jesus annehmen. Und der Heilige Geist, ja, lenkt uns und schenkt uns, dass diese neue Natur sich entwickeln darf, ja, und die alte Natur überlagert mit der Zeit und wir verändern uns. Und dann sagen Menschen, das merken wir nicht mal selber, sagen Menschen, Mensch, Peter, du hast dich ganz schön verändert, also ich kenne dich schon mal ganz anders. Und das zeigt, dass der Geist Gottes uns verändert. Wir selbst müssen uns immer entscheiden, wovon wir uns leiten lassen. Von unserer neuen Natur oder vom Heiligen Geist oder dass der Teufel uns durch die alte Natur wieder versucht. Es hängt viel in unserem Leben davon ab, wem wir die Zügel in die Hand legen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass du sagst, Heiliger Geist, ich möchte dir die Zügel in die Hand legen. Lenke du mich durch diesen Tag, lenke du mich durch diese Woche. Ja? Nächste Woche beginnt ja wieder, dann ist die Freizeit vorbei. So, wir sind so auf einem schönen heiligen Berg hier, alles war so schön. Und dann kommen wir wieder in unseren ganz normalen Alltag und dann geht es wieder los mit den Problemen. Ich glaube, das war in Idea Spektrum, habe ich ein interessantes Gebet gelesen. Das hört sich so an. Herr, heute und bisher habe ich alles richtig gemacht. Ich habe nicht getratscht, ich habe keinen Wutanfall bekommen. Ich bin nicht neidisch, schlecht, gelaunt, böse, selbstsüchtig oder frech gewesen. Und dafür bin ich dir, Herr, so dankbar. Aber gleich, Herr, muss ich aus dem Bett raus. Bitte hilf mir, dass ich klarkomme. Also die Nacht durch geht es mir auch gut, ja, da passiert nichts. Aber wenn ich dann mal im Alltag stehe, ja, und dann die ganzen Sachen auf mich einströmen, und dann ist es wichtig, Römer 8, Vers 14 zu leben, denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Was ist das Erkennungsmerkmal der Kinder Gottes? Dass du vom Heiligen Geist geleitet wirst. Und was ist das Erkennungsmal, dass ich kein Kind Gottes bin? Wenn ich von meiner alten Natur geleitet werde, wenn der Teufel mich leitet und führt, das ist das Problem, das ist eben der Gegensatz dazu. Also wie wichtig das ist, dass wir uns vom Geist Gottes durch den Alltag leiten lassen. Ich würde mal sagen, ohne Geist Gottes wäre man geistlich arm, auch als Christen. Mein zweiter Gedanke, wir gehen zum Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Heilige Geist ermöglicht uns eine ganz vertraute Beziehung zu Gott. Das ist etwas ganz Kostbares. Ich habe in den Tagen zuvor mit euch darüber geredet, dass Paulus sich an einer Stelle nennt, Paulus und Timotheus Sklaven Jesu Christi. Hier steht ja, er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben. Nur, wie bringen wir das jetzt zusammen? Paulus sagt, ich bin ein Sklave Christi. Und hier sagt er, der gleiche Paulus in Römer 8, Vers 15, er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben. Nur wenn Paulus von Sklave Christi spricht, meint er, ich gehöre Christus. Ich bin ein Eigentums Christi. Das ist das Eigentumsrecht. Und er spricht nicht von einer Knechtschaft in diesem Sinne. sondern wir sind berufen zu einer Kindschaft. Wir sind Kinder Gottes. Wer Jesus, den Herr Jesus als seinen Erlöser annimmt, der wird ein Kind Gottes, er wird von Gott adoptiert und er braucht vor Gott keine Angst mehr haben. Wisst ihr, normalerweise müssten die Menschen dieser Welt vor Gott Angst haben. Das ist so eine Angst vor Gott und man versucht Gott in verschiedenen Religionen ja zu begünstigen, zu beschwichtigen, dass er nicht zornig wird. Ja, in verschiedenen Religionen werden Opfer gegeben. Ja, in verschiedenen Religionen, auch christlichen manchen, da werden gute Taten geleistet, damit Gott mich segnet oder so. Normalerweise müssten Menschen, die ohne Gott leben oder keine Kinder Gottes sind, Angst vor Gott haben, aber viele haben das gar nicht. Warum ist das so? Warum ist diese Angst nicht zu erkennen? Es kann vielleicht sein, erstens, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie schlimm Sünde überhaupt ist. Dass Sünde so schlimm ist, die Bibel vergleicht Sünde eigentlich mit einer Krankheit in der Bibel, das ist Aussatz. Ja, das ist so hässlich, das zerstört einen Menschen, weil die Glieder am Leib faulen quasi und abfaulen. Das ist Sünde, aber man weiß das vielleicht gar nicht und dann hat man gar nicht, keine Angst vor Sünde und keine Angst vor Gott. Oder die andere Seite ist, man verdrängt eben, man weiß, dass Gott ein strafender Gott ist, man verdrängt es, indem man sich betäubt durch Vergnügungen, Aktivismus und Rauschmittel. Aber Menschen, die durch Jesus Christus erlöst worden sind, die zum Kreuz gekommen sind, ja, und gesagt haben, Herr Jesus, hier ist mein ganzen Battle von Schuld und Versagen. Nimm das Ganze und gib mir dein Leben, deine Gerechtigkeit. Die brauchen keine Angst haben vor Gott. Und deshalb heißt es auch hier, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchen wir rufen, aber Vater. Also eigentlich steht hier im Grundtext Sohnschaft oder Adoption. Wir sind von Gott dann adoptiert und sind in die Rechte eines Sohnes oder einer Tochter Gottes hineinversetzt worden. Mit allen Pflichten und Rechten sind wir leibliche, praktisch dann wie leibliche Kinder adoptiert. In Johannes 1, 12 bis 13 steht, doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund von menschlicher, natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Ich möchte das mal illustrieren mit einer kleinen Geschichte. Eine amerikanische Familie namens Adams nahm bei Kriegsende einen italienischen Flüchtlingsjungen namens Paul Piotr Stonalsi auf. Sie hatten einen kleinen Sohn namens Sammy und die zwei wurden richtig gute Freunde. Aber Paul war so ein bisschen ein sehr impulsives Kind und sehr oft ungehorsam. Einmal schwammen sie in einem mit Krankheitserregern verseuchten Wasser und er wurde krank mit hohem Fieber. Er hat sich also angesteckt und der Arzt ordnete an, dass er auf dem Dachboden getrennt von der Familie also schlafen muss, bis die Krankheit abklingt. Und kein Kontakt wurde eben auch mit dem anderen Kind angeordnet. Aber der kleine Sammy wollte zu seinem Freund und nachts ist er da hoch in den Dachboden und hat sich zu ihm ins Bett gelegt und hat übernachtet bei ihm da oben und hat sich angesteckt. Und weil dieser Sammy eine schwächere Konstitution hatte, ist er nach 3 Tagen gestorben. Jetzt musst ihr euch mal vorstellen, was da für ein Stress in der Familie aufkam, ja. Und interessant ist Folgendes, ein Jahr später besuchte der Arzt die Familie Adams und er sah zu, wie der zu seinem Erstaunen und auch wahrscheinlich Ärger, wie dieser Flüchtlingsjunge mit dem Herrn Adams im Garten arbeitet und sie ganz vertraut miteinander umgehen. Und dieser Arzt fragt den Vater, was hat dieser Paul und wie er da heißt, überhaupt noch bei euch zu suchen? Er hat euch doch so viel angetan. Und da sagte Herr Adams Folgendes, Herr Doktor, Sie können Pauls schwierigen Namen vergessen. Er heißt jetzt Paul Adams. Wir haben ihn adoptiert. Das macht Gott mit uns. Wir haben versagt. Wir haben so viel Unheil angerichtet ohne Gott. Ja? Wir haben gesündigt. Wir haben Gott beleidigt. Und wir haben ja so viele gute Bibelverse schon vorhin gehört. Ja? Auch bei Jonah. Ne? Wie gnädig und barmherzig Gott ist. Und er adoptiert uns und macht uns zu seinen Kindern. Obwohl, weil wir so schlecht waren, musste sein Sohn sterben am Kreuz. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Interessant, hier steht, wir rufen. Also ich denke, das ist eine Situation, wenn uns mal schlecht geht, dann schreien wir zu Gott und dann rufen wir zu ihm, so ein bisschen. Es gibt noch eine andere Stelle, wo auch das in die gleiche Rubrik einzustufen ist, in Galater 4, Vers 6, da steht, weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, aber Vater. Das ist interessant. Wir rufen aber Vater, aber der Geist schreit durch uns, aber Vater. Das ist herrlich, wenn wir das mal so uns ein wenig so in unseren Gedanken bewegen. Ja, aber heißt ja eigentlich unser Vater oder mein Vater. Ich habe mal in einem Lexikon gelesen, an keiner Stelle im gesamten umfangreichen Gebetsliteratur des antiken Judentums begegnet aber als Gottesanrede. Das Wissen um Distanz zwischen Gott und Mensch verwehrte es einem frommen Juden, Gott mit dieser vertraulichen Wort aber an der alltäglichen praktisch Familiensprache anzusprechen. Die Juden haben das nie getan. Ich war mal in einer Familie und da hat mal eine kleine Tochter zu ihrem Vater gesagt, es hat irgendwie geweint und dann war irgendwas und dann sagt sie so, Papilein. Das war so süß. Für mich, ja. Und ich habe mir gedacht, so diese vertrauliche Anrede zu Gott, mein Vater, Vater, das ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, das Problem haben wir oft damit, weil wir nichts damit anfangen können, weil wir vielleicht Probleme haben mit unserem Vaterbild aus unserer Erziehung heraus oder wenn wir aufgewachsen sind. Ich persönlich habe keinen Vater gehabt. Der hat sich kurz nach meiner Geburt abgesetzt und ich habe ihn auch eigentlich nie in meinem Leben dann auch gesehen, bis zu seinem Tod. Ich hatte in meiner Kindheit kein Vater-Sohn-Verhältnis gehabt in diesem Sinne. Ich hatte einen brutalen, unbeherrschten, trinkenden Stiefvater gehabt, der seine Familie gar nicht sich gekümmert hat. Und ich hatte Schwierigkeiten, Gott als Vater zu sehen. Ich hatte da echt ein Problem. Und als ich dann selber geheiratet habe und Kinder hatte, hatte ich alles, was ich lernen konnte, wie ein Vater sein sollte, habe ich hieraus gelernt, aus der Bibel. Und das ist das Beste überhaupt, was es gibt. Da kannst du lernen, wie wirklich ein Vater ist. Und wenn du vielleicht einen jähzornigen, egozentrischen, lieblosen, ungeduldigen und wer weiß was auch sonst noch Vater hattest, dann lerne von Gott, wie Vater ist. Zum Beispiel Psalm 103, dort steht, wie ein Vater sich unserer Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, die ihn fürchten. Oder Matthäus 6, Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr bittet. So einen guten Vater haben wir. Da habe ich gerade überlegt, ich sollte den Vater mal bitten, ich brauche da was. Und schon schenkt er mir das, er bringt es mir sogar. Was für ein wunderbarer Gott, was für ein Vater wir haben. Am anschaulichsten eigentlich ist das Vaterbild, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt. Ja, der hat den Vater verlassen, hat ein Leben gelebt, so ein bisschen hat richtig draufgehauen, das ganze Erbe verbracht. Und dann landet er bei den Schweinen und dann kommt er zum Vater zurück. Und der steht nicht so da und sagt, na, kommst du endlich wieder zurück, ne? Habe ich mir gedacht, dass es nicht lange dauert. Er läuft ihm entgegen, ihr Lieben. Er umarmt diesen stinkenden, ja, mit in Lumpen gekleideten Sohn und küsst ihn ab, richtig mit Schmatzküssen. So müsst ihr euch mal vorstellen. So liebt Gott uns. So liebt Gott dich. Und vielleicht bist du noch der verlorene Sohn. Geh in seine Arme. Er will dein Vater werden. Zu Gott zu kommen ist ganz einfach. Du betest einfach und sagst, Herr Jesus, hier komme ich, wie ich bin. Ich habe nichts zu bringen, aber ich will dein Sohn werden, ich will deine Tochter werden. Und dann nimmt dich Gott in seine Arme. Er ist dein Vater. Ohne den Geist wären wir geistlich arm. Und das tut der Heilige Geist in uns. Lass uns noch ein drittes betrachten. Der Heilige Geist schenkt uns Heilsgewissheit. Das ist Römer 8, Vers 16. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier, Dieser Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Aber das ist nicht so ein bisschen korrekt, sondern ich würde mehr es so deuten, und das habe ich auch nachgelesen in verschiedenen Übersetzungen, bezeugen zugunsten von jemand. Das wäre die richtige. Also der Heilige Geist bezeugt zu meinen Gunsten, dass ich ein Kind Gottes bin. Unser Geist ist nicht Mitproduzent unserer Heilsgewissheit, sondern er ist der Empfänger der Heilsgewissheit. Er vermittelt sie uns. Nun haben wir natürlich oft Probleme mit diesen zwei Wörtern, die die Theologie geschaffen hat, Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Die möchte ich mal ganz kurz erklären. Heilssicherheit ist mehr etwas Objektives, unabhängig von meinem Wissen oder meinem Wissensstand, meinen Gefühlen. Es geht einfach um Tatsachen, die die Bibel sagt. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, im 1. Johannesbrief, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben, dann habe ich ewiges Leben. Das ist eine Tatsache, da kann ich nicht mit Gefühlen argumentieren. Heilsgewissheit ist aber was anderes, es ist mehr subjektiv. Ich kann Gewissheit empfinden, ohne realistischen Grund dazu haben. Ich kann mir einbilden, ich bin Christ oder Kind Gottes. Das ist möglich, von gefühlsmäßig, ohne eben eine Grundlage zu haben. Oder ich bin vielleicht Christ, ich habe Jesus angenommen, aber ich zweifle daran, weil ich so ein komisches Gefühl habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft auch gezweifelt an meiner Errettung, besonders wo ich jung war. Wir haben unser Leben, unsere Handlungen und Gedanken betrachtet und dann sagen wir vielleicht geht es dir auch so, wie kann ich denn errettet sein? Ich habe doch noch Sünde in meinem Leben. Wie geht es denn da überhaupt? Und es gibt viele Christen, die ihre Erlösung anzweifeln in Bezug, gerade weil sie sagen, ich will eigentlich so sein wie Gott, so leben wie Jesus, aber ich kann das nicht, ich sehe noch Sünde in meinem Leben. Warum denkst du, dass du vielleicht nicht errettet bist? Warum? Und wenn Leute zu mir kommen in die Seelsorge und mir fragen, ich glaube, ich bin nicht errettet, dann sage ich, warum denkst du, dass du nicht errettet bist? Und meistens kommt die Antwort, ja, ich habe da noch eine Sünde in meinem Leben. Okay, wie gehe ich jetzt mit dem Problem um? Was ist uns eine Hilfe, um das besser zu verstehen? Ich möchte eine Illustration gebrauchen. Nehmen wir einmal an, wir sind mit einem kleinen Schiffle unterwegs auf einem See oder Meer und wir sehen auf einmal da zwei Männer im Wasser treiben. Und weit und breit kein anderes Boot und sie sind am Ertrinken. Was machen wir dann? Nun gut, wir nehmen einen Rettungsring, der an einem Seil befestigt ist. Wir werfen diesen Rettungsring diesem Mann zu, der da schwimmt. Und dieser Mann ist schon richtig entkräftet, aber er greift nach diesem Ring. Aber die Wellen sind zu hoch und die schmeißen ihn wieder zurück. Und er greift wieder. Dann kommt wieder eine Welle und schlägt ihm ins Gesicht. Und er versucht wieder und wir sagen, nimm, ergreif diesen Ring, rette dich, nimm doch das. Und er kämpft gegen diese Wellen und versucht, diesen Ring zu ergreifen. Der andere Mann macht es nicht. Der treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Der macht keine Anstanden und versucht, den Rettungsring zu ergreifen. Der erste Mann versucht, es zu packen. Er kämpft gegen den Ozean, den Wind und die Wellen. Welcher dieser beiden Männer ist im Wasser lebendig? Das ist ganz einfach. Der noch sich versucht zu retten, der noch nach dem Ring greift. Er kämpft um sein Leben. Und wisst ihr, ihr Lieben, tote Menschen kämpfen nicht gegen Sünde. Menschen, die einfach in dieser Welt leben, das ist ihr Element. Die kämpfen nicht gegen Lüge, die kämpfen nicht gegen diese Dinge. Aber wenn du dagegen kämpfst, wenn du kämpfst gegen die Sünde, wenn du sagst, da Jesus hat mich doch erlöst von dieser Sache und diese Sache, die hängt an mir an und ich möchte sie nicht tun und ich kämpfe dagegen, dann bist du eigentlich ein Kind Gottes, bist du eigentlich gerettet, weil du dagegen kämpfst. Als Kinder Gottes haben wir nicht nur die vage Hoffnung, von Gott angenommen zu sein, sondern die felsenfeste Sicherheit. Wir sind gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist etwas Einmaliges, es gibt es in keiner Religion. Deshalb ist eigentlich der christliche Glaube keine Religion. Katholisch, evangelisch und manchmal freikirchlich und buddhistisch und muslimisch und was auch sonst, das können Religionen sein. Der lebendige Glaube ist keine Religion. Und der lebendige Glaube vermittelt uns alleine die Sicherheit der Errettung. Ich gehe so viel von Haus zu Haus und rede mit Menschen auch über den Glauben. Und das sind Katholiken, das sind Moslems, das sind was weiß ich alles für Menschen. Und die meisten sagen mir, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Ja, Sie sind doch in der katholischen Kirche, Sie haben sich doch taufen lassen, sage ich dann. Sie gehen doch zur Kommunion und Sie nehmen doch das Abendmahl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich genug gute Werke getan habe. Seht ihr, Religion, die gibt uns nie die Sicherheit der Errettung, aber der lebendige Glaube an Jesus, ja. Und wir lesen in 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich zu euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, der an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Seht ihr, wir können es wissen. Warum? Weil es hier steht in der Bibel. Und deshalb weiß ich, ich habe ewiges Leben. Und das erfüllt mein Leben, das gibt mir Freude, das gibt mir Kraft. Und die Grundlage die Gewissheit, der Gewissheit ist das Wort Gottes und der Heilige Geist. Viele wiedergeborene Christen haben trotzdem keine Heilsgewissheit. Warum? Warum kämpfen sie an diesen Punkten? Eins ist Unwissenheit, weil man vielleicht das nicht so richtig von der Bibel kennt und man kennt auch die Bibel vielleicht noch nicht so gut. Aber wisst ihr, das ist einfach so, woher weißt du, dass du verheiratet bist? Na, weil ich einen Ring habe. Nee, wenn ich mal zweifle, dass ich verheiratet bin, hole ich die Urkunde raus, die Heiratsurkunde. Da steht schwarz auf weiß, dass ich verheiratet bin. Ja? Und ich denke, wenn die Bibel das sagt, oft ist es Unwissenheit, dass wir da zweifeln. Lies die Bibel. Das ist der Beleg dafür. Das Zweite, wir haben oft eine falsche Grundlage für unsere Heilssicherheit. Das sind Gefühle. Oft denken wir, also wenn ich mich nicht fühle, gerettet zu sein, dann bin ich vielleicht gar nicht gerettet. Aber Johannes schreibt nicht, wir sollen uns gut fühlen. Er schreibt in 1. Johannes 5, Vers 13, solches habe ich zu euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es geht nicht um Gefühle. Und ich habe ja gesagt, dass Heilsgewissheit oft auch subjektiv ist. Und das kann ja auch sein, dass zum Beispiel Probleme in unserem Leben sind, wie zum Beispiel, dass Satan uns Zweifel einsät in unser Herz und dass wir dann zweifeln, dass wir gerettet sind. Und deshalb haben wir Römer 8, Vers 16. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Viele Christen gründen ihre Heilsgewissheit auf Gefühle. Nein, das ist falsch. Gefühle, hat mal jemand gesagt, sind gute Diener, aber schlechte Herren. Wir müssen uns hier drauf verlassen, was das Wort Gottes sagt. Was uns noch die Heilsgewissheit nehmen kann, ist Sünde. Bei uns auf der Schwäbischen Alb bauen sie jetzt viele Tunnels. Und ich fahre oft, wenn ich nach Hause fahre, durch einige Tunnels durch. Das ist schon bald wie auf der Schweiz. Nicht so lang, ne? Da gibt es manchmal ganz schön lange Tunnels. Aber dann höre ich einen Sender und wenn ich in den Tunnel reinfahre, dann höre ich nichts mehr. Was ist das Problem? Der Sender sendet. Ja, genau noch die gleichen Wellen kommen. Mein Radio ist auch in Ordnung, das brummt, aber ich habe keinen Empfang. Warum? Weil dieser Berg dazwischen ist, durch den ich fahre. Und Jesaja sagt in Jesaja 59, Vers 2, eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht hört. Oft ist das das Problem, auch in meinem Leben, dass da irgendeine Schuld da ist, eine Sünde da ist, die bekannt werden soll, die zu Gott gebracht werden soll, wo Buße getan werden soll. Und dann ist die Barriere weg und ich habe wieder die Heilsgewissheit. Ich bin wieder froh im Glauben. Das sind die Dinge, die uns da helfen können. Und der Heilige Geist ist jemand, der in unser Herz immer anklopft und sagt, du, schau mal, da ist ein Problem in deinem Leben, löse das mal. Und er gibt uns dieses Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Lass uns das Vierte noch betrachten. Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns zu beten. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Wir wissen in der Bibel eigentlich, wie wir beten sollen, das ist kein Problem. Zum Beispiel hat uns der Herr Jesus das Vaterunser gegeben, wo wir ganz klar wissen, was da hineingehört in Gebet. Ja, das ist fast wie die 10 Gebote auch angeordnet. Ne? Zuerst kommt Gott, dann kommen die Menschen, kommt mein persönliches Leben. Das wissen wir, das hat uns die Bibel ganz klar gesagt. Wir sollen beten für Missionare, steht in der Bibel. Wir sollen beten für verfolgte Christen auf dieser Welt. Wir sollen für unsere Gemeinden beten, wir sollen für unsere Kranken beten, das steht drin. Der Ausdruck mit unaussprechlichen Seufzen deutet auf eine belastende Situation, in der wir manchmal im Leben gehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ja? Deshalb kann ich da frei sprechen. Vielleicht bist du wirklich in einer Notsituation drin und du weißt gar nicht, was du beten sollst. Manchmal ist es so im Leben, ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Und ich seufze einfach in dieser Situation, was ist gut, was ist richtig in dieser Situation. Und manchmal ist es so wie Schachmatt, wie so eine Pattsituation. Und dann sagt die Bibel, kommt der Heilige Geist und vertritt mich mit unaussprechlichen Seufzen. Er kann das so gut, weil er weiß, was und wie er für uns beten soll. Weißt du, der Heilige Geist ist ja Gott. Er sieht deine ganze Person. Er sieht, was du denkst. Er sieht deine Motive. Er sieht in dein Herz hinein. Er kennt deine Gedanken. Weißt du, der Teufel kann nicht deine Gedanken lesen. Auch kein Bruder und Schwester hier kann deine Gedanken lesen. Stellt euch mal vor, ihr hättet so ein Display vorne auf eurer Stirn. Und ich könnte jetzt lesen, was du gerade denkst. Oh, das wäre schlimm, ja. Da täte keiner hier mehr zum Gottesdienst gehen, ja. Aber der Heilige Geist kann das. Und weil er alles weiß in deinem Leben, kann er dich so vertreten vor Gott. Das ist was Herrliches. Besser sogar manchmal wie du selbst. Er ist sozusagen ein Dolmetscher unserer Gebete. Ich hatte mal eine lustige Geschichte gehört, als Billy Graham in Deutschland gepredigt hat. Und das war, glaube ich, seine erste Evangelisation. Er hatte den Übersetzer, den Schneider-Übersetzer, ja, ich weiß nicht genau, wie er hieß. Peter Schneider hieß der. Und eine ältere Frau, die gar nicht Englisch verstand, die saß so in den Reihen und hörte zu. Und nach der Evangelisation sagte sie: Ach, der Herr Schneider spricht ja sehr gut, aber warum redet immer dieser Amerikaner dazwischen? Wisst ihr, der Heilige Geist ist der Übersetzer. Und der ist vielleicht schon noch besser als manchmal, was wir sagen. Er ist unser Vertreter, sozusagen, vor Gott. Ich kenne eine lustige Geschichte. Ein Familienvater versuchte vergeblich, die Wasserleitung zu reparieren. Und wer schon mal so versucht hat, in der Küche mal was anzuschließen, ne, mit Wasser, ist es immer ganz problematisch. Ja? Da ziehst du alles fest und überziehst ein bisschen und dann spritzt es wieder in alle Richtungen. Ja? Und er hat es versucht und immer wieder kam das Wasser und er war ganz verzweifelt und sein kleiner 4-jähriger Sohn stand daneben. Und er hat gesagt, jetzt versuche ich es noch einmal. Und dann hat er zum kleinen Sohn gesagt, Peter, betest du für mich? Und der Kleine war jetzt total überfordert. Ja? 4 Jahre, was soll er jetzt beten für seinen Papa? Ja? Und dann hat er ganz einfach gebetet, sein Abendgebet. Lieber Gott, segne Mama und Papa und segne auch Sarah und Julia. Amen. Und dann klappte es. Die Leitung war repariert. Die war dicht. Wisst ihr, was passiert ist? Gott hat das Gebet des Kleinen übersetzt. Er ist der Übersetzer, der Dolmetscher. Spurgeon hat mal gesagt, ich denke, es ist Ambrosius, welcher hinsichtlich der Gebete der Gläubigen ein sehr schönes Bild gebraucht. Er sagt, wir seien wie kleine Kinder, die auf eine Wiese gehen, um unserem Vater einige Blumen zu sammeln. Und wir reißen alles raus, was da wächst. Und dann kommen wir und wollen das dem Vater bringen, einen Blumenstrauß. Und dann kommt die Mutter raus und sagt, so kannst du nicht gehen. Und sie löst das Sträußchen, nimmt alle Gräser raus, alle giftigen Blumen raus und setzt noch ein paar schöne Blumen rein, bindet wieder das Sträußchen und wir gehen zum Vater und überreichen ihm das Gebet. Das tut der Heilige Geist. Er rickt es zurecht, er macht es passend. So handelt er. Und wenn ich meine Gebete manchmal sehen könnte, nachdem der Herr Jesus sie gebetet hat oder der Heilige Geist sie gebetet hat, dann würde ich wahrscheinlich manches vermissen, was ich überhaupt gar nicht gesagt hat. Und ich würde vielleicht so vieles darin finden, das ich gar nicht darin hatte oder vieles Bessere sogar. Das ist der Heilige Geist. Er verändert unser Gebet, er vertritt uns im Gebet, eben was wir auch gelesen haben. Jetzt kommen wir zum letzten und zum fünften, ich habe gut durchgehalten, jetzt komme ich so langsam zum Schluss. Der Heilige Geist vertritt uns vor Gott. Wir haben noch Vers 27. Der aber, der die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist, denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Viele große Firmen, zum Beispiel wie Siemens, ja, oder zum Beispiel Daimler und so weiter, Bosch, haben viele Vertretungen im Ausland, die sie vertreten. Und unsere Vertretung ist der Heilige Geist. Unsere Heimat ist im Himmel, wir sind hier und er ist dazwischen, er vertritt uns. Und wir lesen hier, der aber unsere Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist, denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Ich hatte mal vor über 20 Jahren einen Transport geleitet, so mit Hilfsgütern nach Russland, und in verschiedene Gemeinden. Und wir hatten da das war, glaube ich, in Lettland, und wir hatten ein bisschen ein Problem gehabt. Das war gerade nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs. Und wir hatten Probleme gehabt und mussten in die deutsche Botschaft gehen, eigentlich die Vertretung, da wo wir hingehören. Und man hat uns gesagt, ja, der Botschafter ist nicht da, der ist gerade auf der Jagd. In Lettland gibt es schöne Jagdgebiete, ja, es ist richtig angenehm, da Botschafter zu sein. Und der hat sich richtig gut gehen lassen, ja. Aber wir hatten mit unserem Problem, standen wir da und wussten nicht weiter. Und wisst ihr, der Heilige Geist vertritt uns nicht so wie dieser Botschafter damals in Riga, in Lettland, sondern er ist ein ständiger Vertreter da. Und da steht sogar, der unsere Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist. Er vertritt die Heiligen so, wie es angemessen ist. Der Heilige Geist vertritt uns im Himmel. Jesus sagte mal in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich hingehe, so kommt der Beistand, der Heilige Geist zu euch, und wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Was war das für ein Gewinn für uns, für die Gemeinde Jesu, dass der Heilige Geist gesendet wurde, dass er heute da ist. Dadurch kann der Herr Jesus, der kannte ja nur seine Jünger und sie hatten Kontakt mit ihm, der war lokal begrenzt in Israel. Heute kann der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnen. Das ist eben das Wunderbare. Und der Heilige Geist, der bringt uns die Worte Jesus in den Sinn. Der führt uns durchs Leben, der hilft uns, gibt uns Kraft, der leitet uns. Er ermöglicht die Gotteskindschaft, er schenkt uns die Heilsgewissheit, tut Fürbitte für uns, vertritt uns von Gott. Es ist doch herrlich, den Heiligen Geist zu haben. Freu dich darüber, wenn du ein Kind Gottes bist, dass er in dir wohnt, dass er dich leitet und führt. Lass dich von ihm leiten. Öffne ihm dein Herz. Und wenn du noch kein Christ bist, dann klopft heute auch der Heilige Geist so ganz leise in dein Herz. Weißt du, Gott bricht nie in das Leben eines Menschen ein. Das tut der Teufel. Der Teufel nimmt eine Brechstange. Gott steht in der Bibel in Offenbarung, ich klopfe an dein Herz. Und wenn du heute meine Stimme hörst, so öffne sie. Und der Heilige Geist klopft ja auch so durch Predigten, durch Lieder. Wir haben heute so schöne Lieder gesungen. Also mir ist es warm ums Herz geworden. Da klopft der Heilige Geist an unsere Herzen und sagt, nimm Jesus an. Werde ein Kind Gottes. Weißt du, das kannst du heute machen. Da kannst du zum Andreas gehen oder zum Christian oder anderen Geschwistern und kannst sagen, komm, wir setzen uns hin. Ich möchte beten und Jesus in mein Leben einladen. Das Zweite, was ich sagen will, ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann freu dich, dass du ein Kind Gottes bist, dass der Heilige Geist dir das bestätigt. Du bist ein Kind Gottes. Du hast eine Beziehung zum himmlischen Vater. Du kannst Vater zu ihm sagen. Was ist das für ein Vorrecht? Lasst uns mit dieser Zuversicht zu Gott kommen, diesem Vater. Lasst uns Gott alles sagen, was unser Herz bewegt. Und lasst ihn, dass er dieser Dolmetscher ist in unserem Leben. Du kannst doch mal ganz einfach mit Gott reden. Wenn ich manchmal in Psalmen lese, dann denke ich, da hat der Heilige Geist sehr viel dolmetschen müssen. In manchen Psalmen steht, was schläfst du da oben, Gott? Siehst du nicht mein Problem? Der Heilige Geist dolmetscht und macht schon richtig. Aber das zeigt uns, du kannst so beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und Gott erhört dich, Gott führt dich, Gott leitet dich, Gott segnet dich. Lasst uns immer daran denken, dass ohne den Heiligen Geist wir geistlich arm wären. Nimm das mit. Und ich hoffe, ich habe dir ein bisschen das Herz erwärmt, die Sicht erweitert, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. Amen. Ich möchte noch zum Schluss beten und möchte bitten, euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der lebendige Gott bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha vollbracht hast und dass du in den Himmel gefahren bist und uns dort vertrittst, zu Rechten des Vaters sitzt und dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast. Wir danken dir für seine Führung. Wir danken dir, dass er hier die Gemeinde baut und gerade, dass er gekommen ist, entstand die Gemeinde. Und ich bete hier für diese Gemeinde, dass du sie segnest, dass du schenkst, dass noch viele Menschen dazukommen, dass viele Menschen deine Kinder werden, dich als Vater erkennen. Ich bete, dass diese Gemeinde wächst. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, auch hier wirkst in dieser Gegend und dass du uns motivierst und uns wirklich diese Freude und Sicherheit im Leben schenkst, zu dir zu gehören. Wir danken dir, Herr Jesus, für alles. Wir loben dich, Vater im Himmel, für all das, was du uns schenkst. Und wir beten, segne auch noch diese Resttage der Freizeit, segne diesen Nachmittag. Und wir danken dir für alles und loben deinen Namen und beten dich an. Amen.